44. Am 18. Trinitatissonntage. Die Heilung eines Gichtbrüchigen. Matthäus 9, Vers 1 bis 8. Da trat Jesus in das Schiff, fuhr wieder herüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum gedenkt ihr so Arges in euren Herzen? Welches ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Auf das ihr aber wisset, dass des Menschen Sohn Macht habe, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Stehe auf, heb dein Bett auf und gehe heim. Und er stand auf und ging heim. Da das Volk das sah, verwunderte es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Den 25. April 1872. Dieses Evangelium gibt wieder mehrere Wunder kund, die ich wirkte, und erzählt, wie ich die Einwürfe und Bemerkungen der Pharisäer abfertigte, mit welchen sie meine Lehr- und Handlungsweise stets kritisierten. Schon das erste Wunder an dem Gichtbrüchigen störte sie in ihrem priesterlichen Eifer, weil ich, ehe das Wunder der Heilung getan wurde, zu dem Kranken sagte: Deine Sünden sind dir vergeben. Ich vergab dem Gichtbrüchigen die Sünden seines Glaubens beziehungsweise seiner sicheren Überzeugung wegen, welche er und seine Verwandten und Bekannten hatten, und dann vergab ich ihm die Sünden, weil er, so wie die meisten Kranken, die sich die Übel selbst zuziehen, weil sie sich gegen ihre Natur versündigen, nun die Folgen davon tragen musste. Die Pharisäer und Hohenpriester glaubten, nur sie hätten das Recht, Sünden zu vergeben, deswegen ihre Aufregung. Allein ich wollte ihnen zeigen, dass ich nicht nur die Sünden vergeben kann, und das im wahrsten Sinn, sondern dass ich auch die Macht besitze, die Folgen der Sünden zu heilen, was sie nicht konnten. Der Grund ihres Neides und Hasses war, dass ich das Volk durch solch schlagende Beweise von Wundertaten für mich gewann und es nach und nach von ihnen entfernte. Es war in jener Zeit notwendig, meine Worte durch solche Taten zu beweisen und zu bekräftigen, weil die Masse des Volkes noch nicht auf jener religiösen Bildungsstufe stand, durch geistige Beweggründe allein auf den rechten Weg des Heils gelangen zu können. Und so seht ihr in diesem Evangeliumsabschnitt, wie ich die geistigen Krankheiten und falschen Ansichten meiner Umgebung zu berichtigen suchte und wie ich durch Taten stets das als wahr bewies, was ich eben gelehrt hatte. Es bestanden in jenen Zeiten unter den Priestern des Judenvolkes sehr viele Vorurteile, welche ich erst beseitigen musste, wollte ich meine Lehre allgemein machen. Denn vor mir waren alle Menschen gleich. Alle hatten durch den in sie gelegten göttlichen Geist Anspruch auf meine Kindschaft. Ich musste die falschen geistigen Ansichten durch meine Worte widerlegen und durch die Tat die körperlichen Krankheiten zum Beweise meiner Macht vertilgen. Daher seht ihr, wie ich und meine Jünger öfters gerade das Gegenteil von dem taten, was die religiösen Zeremonien der Juden vorschrieben. Damit das Volk dadurch aufmerksam gemacht werde, dass die Haltung der Tempelgesetze dem Wortlaut nach noch nicht Religion, noch nicht dasjenige sei, was Moses, die Propheten und ich wollten. So arbeitete ich daran, alle missverstandenen Gebräuche auf ihren rechten Wert zurückzuführen, um meiner rein geistigen Lehre Platz zu machen. Deswegen sprach ich die Worte: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen. Und bei dem Einwurfe wegen des Fastens, wie können die Hochzeitsleute Leid tragen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Es wird aber eine Zeit kommen, da der Bräutigam ihnen genommen wird. Alsdann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Fleck von neuem Tuche. Man fasst nicht Most in alte Schläuche. Und so weiter. Aus all diesem erseht ihr, wie ich unter verschiedenen Formen, durch Worte und Gleichnisse die alten Vorurteile bekämpfte, damit meine Lehre als geistig anerkannt werde. Und damit man einsehe, dass sie nicht durch Zeremonien und Tempellauferei zu ersetzen sei und der Spruch zur Wahrheit werde: Wer mich anbeten will, der muss mich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Auch meine Jünger erinnerte ich daran. Ich zeigte ihnen die vielen verirrten Kinder und sagte ihnen, dass die Ernte groß, aber wenig Arbeiter seien. Deswegen ermahnte ich sie: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Seht, meine Kinder, bei der Heilung des Gichtbrüchigen sagte ich vorher zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Seine Krankheit rührte von Sünden gegen seinen eigenen Organismus her. Ich vergab ihm die Sünden, denn er wusste nicht, dass er sich dieses Übel durch die Jagd nach sinnlichen Genüssen zugezogen hatte. Ich sagte auch nicht zu ihm: Gehe hin und sündige nicht mehr, denn er war noch weit davon entfernt, diese Sünden zu begreifen und zu bereuen. Seine plötzliche Heilung bloß durch mein Wort sollte ihn zum tieferen Nachdenken erwecken und ihm beweisen, dass nicht das, was ihm anfangs so viel Vergnügen und später so viel Leiden verursachte, das eigentliche Leben des Menschen ausmacht, sondern dass es noch etwas Höheres, Geistigeres im Menschen gibt, welches ihn in schönere Regionen ziehen will, in denen andere Reize als bloß schnöde Sinnenreize die Hauptsache sind. Mit meinen Worten wollte ich diesen kranken Gichtbrüchigen erhöhen und den Stolz der Pharisäer erniedrigen, damit sie ihre Ohnmacht fühlen sollten, da sie nicht imstande waren, ihren Worten solchen Nachdruck zu geben. Worte verhallen, doch die Tat spricht fort. So waren meine Bemerkungen, welche ich bei verschiedenen Anlässen machte, dahin gerichtet, den aufgeblasenen, stolzen Menschenverstand in seine Grenzen zu weisen, damit er sich demütig vor der hohen Macht des Geistes beuge.